super fancy. Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Die Super Scientific und Super Non-Scientific Community beschäftigt sich heute mit dem Thema Lachen. Am Mikrofon sind
Julia Grillmeier
und Luis Horvath.
In der kommenden Stunde werden wir ein Lachsammelsurium hören. Wichtige Lacher der Kulturgeschichte, Zitate aus Primär- und Sekundärquellen verschiedener Philosophien des Lachens sowie kurze Interviews mit WissenschaftlerInnen, die das Lachen aus unterschiedlicher Perspektive erforschen. Wir starten den Reigen des Lachens mit Michel Foucault, den die Kurzgeschichte Die analytische Sprache des John Wilkins, des argentinischen Schriftstellers Jorge Luis Borges, auf so intelligente Weise zum Lachen bringt, dass Foucault diesem Lachen sein wichtiges Werk Die Ordnung der Dinge widmet. Les mots et les choses.
Ce livre a son lieu de naissance dans un texte de Borges. Dans le rire qui secoue à sa lecture toutes les familiarités de la pensée de la nôtre.
Dieses Buch hat seine Entstehung einem Text von Borges zu verdanken, dem Lachen, das bei seiner Lektüre alle Vertrautheiten unseres Denkens aufrüttelt, des Denkens unserer Zeit und unseres Raumes, das alle geordnete Oberflächen und alle Pläne erschüttert. Die für uns die zahlenmäßige Zunahme der Lebewesen klug erscheinen lassen und unsere tausendjährige Handhabung des Gleichen und des Anderen schwanken lässt und in Unruhe versetzt.
F. Fabuleux. G. Chien en liberté. H. Inclus dans la présente classification.
Dieser Text zitiert eine gewisse chinesische Enzyklopädie, in der es heißt, dass die Tiere sich wie folgt gruppieren.
I.
A. Tiere, die dem Kaiser gehören. B. Einbalsamierte Tiere. C. Gezähmte. D. Milchschweine. E. Sirenen. F. Fabeltiere. G. Herrenlose Hunde. H. In diese Gruppierung gehörige. I. Die sich wie Teufel gebären. K. Die mit einem ganz feinen Pinsel aus Kamelhaar gezeichnet sind. L und so weiter. M, die den Wasserkrug zerbrochen haben. N, die von weitem wie Fliegen aussehen. Bei dem Erstaunen über diese Taxonomie erreicht man mit einem Sprung, was in dieser Aufzählung uns als der exotische Zauber eines anderen Denkens bezeichnet wird.
C'est la limite de la nôtre.
Die Grenze unseres Denkens. Die schiere Unmöglichkeit, das zu denken.
L'impossibilité nue de penser cela.
Jenny Hoffmann?
Ja, guten Tag, da spricht Julia Grillmeier aus Wien.
Dr. Jennifer Hoffmann arbeitet am Psychologischen Institut der Universität Zürich und beschäftigt sich intensiv mit dem Phänomen Lachen. Und wie es beforscht werden kann.
Was ich sagen kann zum Lachen, und ich habe das systematisch aufgearbeitet für meine Dissertation 2014, kann man sagen, dass eigentlich in den letzten 10 Jahren oder jetzt halt in den letzten 13 Jahren die Forschung zum Lachen wirklich exponentiell zugenommen hat. In verschiedenen Disziplinen, nicht nur in der Psychologie und in der Medizin, sondern vor allem auch in den Computerwissenschaften. Und dort vor allem auch im Bereich des Effective Computing, wo es also darum geht, dass Maschinen der Zukunft eben auch Lachen erkennen sollen oder generell positiven Affekt erkennen sollen, um so auch besser auf den Nutzer eingehen zu können und auch positive Emotionen fördern zu können. Also eigentlich kann man sagen, dass es sehr viel Forschung zum Lachen gibt, die aber eigentlich nicht Gelotologie genannt wird in der Wissenschaft, sondern das sind einfach in den verschiedenen Disziplinen Forschung, wo Lachen entweder als Stimulus eingesetzt wird, um zum Beispiel Erheiterung, positive Emotionen auszulösen, oder wo Lachen an sich, zum Beispiel das Ausdrucksmuster, wie viele verschiedene Arten das es gibt, untersucht wird. Aber wir fassen das eigentlich nicht unter Gelotologie zusammen, weil die unterschiedlichen Zielsetzungen, die es gibt zur Forschung im Lachen, sind so unterschiedlich, dass sich das eigentlich nicht unter einem Banner zusammenfassen lässt. Bei der Gelotologie sind es ja hauptsächlich Studien, die darauf abzielen, die gesundheitsfördernden Aspekte oder die positiven Wirkmechanismen des Lachens zu untersuchen. Und das ist halt nur ein kleiner Teilbereich der Forschung.
Könnte man das sagen, Sie suchen ja nach vielleicht akkurateren Beschreibungen auch für unterschiedliche Arten des Lachens, um so auch diese Situationen besser zu verstehen, in denen Lachen hervorgerufen wird.
Es ist halt interessant, weil man ja sagt, Lachen ist gesund. Wir wissen ja aber, dass es ganz verschiedene Auslöser des Lachens gibt. Die können lachen, wenn sie erleichtert sind. Es gibt Lachen, die auftreten, wenn wir verlegen sind oder wenn uns etwas peinlich ist. Und es gibt natürlich auch das Auslachen, wo wir also auf Kosten anderer lachen oder uns über die lustig machen. Und da stellt sich natürlich die Frage, ob eigentlich alle Arten des Lachens auch gesund sind oder mit Wohlbefinden assoziiert sind. Und dazu brauchen wir natürlich zuerst mal eine Idee davon, wie viele verschiedene Lachen es eigentlich gibt oder die unterschieden werden können und ob die alle eigentlich gleich gut sind für uns. Und natürlich stellt man sich dann auch als nächstes die Frage, ob eben Schadenfreude oder Auslachen gleich gut fürs Wohlbefinden sein können wie wohlwollende Formen des Lachens. Und das sind natürlich ganz spannende Fragen, die auch noch nicht restlos geklärt sind.
Also wenn man das empirisch erforscht, wird das dann einerseits durch Beobachtung gemacht und andererseits auch durch neuronale Beobachtung? Oder welche Möglichkeiten gibt es, um diese Forschungsfragen an die heranzutreten?
Bestenfalls haben sie eben ein objektives Maß, also indem sie zum Beispiel Leute filmen und dann die Mimik kodieren oder die Stimme zum Beispiel kodieren, die Akustik erfassen oder eben auch neuronale Prozesse untersuchen. Ein großer Kritikpunkt an viel Forschung ist immer noch, dass die Leute eigentlich das Lachen gar nicht erfassen, sondern die geben dann vielleicht einen Fragebogen aus und fragen die Leute, ja, wie viel lachen sie denn oder lachen sie denn oft? Und das wird dann korreliert mit Maßen zum Wohlbefinden. Das heißt, viel Forschung ist auch immer noch ein bisschen kritisierbar, weil die Leute das Phänomen an sich gar nicht erfassen, sondern nur Selbstberichte darüber, wie oft die Leute lachen oder wann sie lachen oder mit wem sie zusammen sind. Bestenfalls haben sie aber eben, also wir filmen die Leute normalerweise und analysieren dann einerseits die Akustik, also die verschiedenen Unterscheidungsmerkmale im stimmlichen Ausdruck, als auch die Mimik, die wir mit einem objektiven Codiersystem erfassen, mit dem Facial Action Coding System, wo wir also jede mimische Regung, die im Gesicht passiert während des Lachens oder generell während des Emotionsausdrucks, dann speziell kodieren können und so schauen können, ob sich eben Lachen, die aufgrund verschiedener Situationen ausgelöst wurden, auch unterscheiden im nonverbalen Ausdruck.
Und gibt es da schon erste Ergebnisse oder haben Sie da eine These, ob es so ist oder nicht?
Wir haben 16 verschiedene positive Emotionen untersucht und können sagen, dass eben nicht alle positiven Emotionen Lachen auslösen. Das sind typischerweise nur 5, also Erheiterung, Schadenfreude, Erleichterung, taktile Freude und dort eben hauptsächlich das Kitzeln und auch freudige Verwunderung, die lösen Lachen aus. Und diese Lachen drücken sich eigentlich alle durch das sogenannte Duchenne-Display aus. Das ist der nonverbale Marker, der mit freudigen Lächeln und Lachen assoziiert wurde. Das heißt, eigentlich auch Schadenfreude wird, wenn Leute unbeobachtet sind oder sich unbeobachtet fühlen, eigentlich durch pure Freude ausgedrückt. Das heißt, die Bewertung, dass ein Schadenfreude-Lachen eben was Negatives ist oder eben auch noch negative Emotionskomponenten enthält, das findet sich eigentlich erst dann, wenn Leute mit anderen Leuten zusammen sind und versuchen, die Schadenfreude zu regulieren, weil es eben nicht akzeptiert ist, über andere Leute zu lachen. Das heißt eigentlich, wenn wir uns unbeobachtet fühlen, dann drücken wir verschiedene positive Emotionen durch Freudemarker aus. In sozialen Situationen regulieren wir die Emotionen dann aber aufgrund unserer kulturellen Vorstellungen, was wir eben ausdrücken dürfen und was nicht.
Ist dann in der Psychologie, wird das bis zu einem gewissen Grad auch für therapeutische Zwecke oder in diese Richtung hin beforscht oder ist das Grundlagenforschung, die auch quasi für sich steht erstmal?
Natürlich ist es Grundlagenforschung. Wir haben aber verschiedene Anwendungsbereiche, nicht nur im klinischen Bereich zum Beispiel. Gibt ja einige Forschung oder einige, die sagen, ja, Klinikclowns, die sind zum Beispiel hilfreich bei Kindern oder bei dementen Personen, um das Wohlbefinden zu steigern. Und da fragt sich natürlich, ja, stimmt das überhaupt? Und dort können wir natürlich, wenn wir Klinikclown-Besuche filmen, auch ganz detailliert feststellen, was die Leute denn eigentlich empfinden, wenn der Clown mit ihnen interagiert, ohne dass wir die Leute befragen müssen. Mhm. Weil wir zum Beispiel bei sehr jungen Kindern oder bei dementen Personen gar nicht mehr fragen können. Und da können wir natürlich schauen, wo so Erheiterungsinterventionen überhaupt Sinn machen oder für welche Personen die überhaupt was nützen. Und im therapeutischen Umfeld kann man sagen, dass es eben auch eine Personengruppe gibt, die sogenannten Gelotophoben, das sind also Personen mit einer Angst davor, ausgelacht zu werden, die alle Arten von Humor, Lachen und Lächeln systematisch missinterpretieren. Und zwar in der Weise, dass sie immer glauben, dass sie ausgelacht werden. Und da ist es natürlich wichtig, dass auch beforscht wird, inwiefern Therapeutinnen und Therapeuten zum Beispiel vorsichtig sein sollten mit dem Ausdruck von Lachen und Lächeln, weil das für diese Personengruppe der Stimulus ist, der angstbesetzt ist. Und da gibt es eben erste Hinweise, dass Personen mit einer Gelotophobie oftmals nach einem Erstgespräch mit einem Therapeuten gar keine Therapie aufnehmen. Und da ist eben die Hypothese, dass das daran liegt, dass Therapeuten in der ersten Sitzung versuchen, eine Beziehung aufzubauen, indem sie dem Patienten auch möglichst viel Wohlwollen und positive Emotionen signalisieren. Unter anderem eben auch durch ganz viel Lächeln. Also Lächeln, wenn man zuhört und zu sagen, ja, ich höre zu, ich bin einverstanden und so weiter. Und das schreckt natürlich diese Personengruppe ab.
Sehr spannend. Also Lächeln ist dann quasi wieder ja auch als Form der Kommunikation, der nicht-verbalen Kommunikation sehr stark zu machen. Moi je joue, moi je joue contre joue. Je veux jouer, joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent, ce ne sera plus vous mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi. Je vais t'assurer un enfer de griffes et de crocs. Tu crieras bientôt au secours. Alors décidant de ton sort, pour m'éviter quelques remords, je t'aimerai plus fort. Oh oui, plus fort. Oui, 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 plus fort. Oh, plus fort. Oui, oui. Ah. Moi, je joue. Gesungen von Brigitte Bardot.
Das ist Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0. Heute zum Thema Lachen. Vom herzlichen Anlächeln bis zum höhnischen Auslachen, vom freundlichen Schmunzeln bis zum bösartigen Grinsen, vom göttlichen Gelächter bis zum satanischen Jauchzen, vom leisen Lächeln bis zum schrillen Kreischen, vom strahlenden Lachen der Freude bis zum Lachen aus Entsetzen, erstrecken sich die schier unerfassbaren Variationen, die alle unter der Idee des Lachens auftreten. Viele Forscher des Lachens stellten ihren Arbeiten voran, dass eine Analyse des Komischen nicht selbst komisch ist. Ich behaupte jedoch, dass eine Darstellung des Lachens genauso wenig ernst sein muss. Stefanie Hüttinger in Die Kunst des Lachens, das Lachen der Kunst, ein Stottern des Körpers. 1996.
Anka Paravulescu, Laughter, Notes on a Passion, 2010. Anka Paravulescu sieht den Anfang der Zivilisierung von Lachen bei Erasmus von Rotterdam im 16. Jahrhundert. In seinem 1530 erschienenen De Civilitate Morum Puerilium setzt er sich mit der zivilisierten Form des Lachens auseinander. Der Mund sollte weder aufeinandergepresst sein, noch weit auseinandergerissen. Die Lippen sollten sich hingegen leicht berühren. Sollte etwas komisches, unkontrolliertes Lachen auslösen, sollte das Gesicht mit der Hand oder der Serviette bedeckt werden. Alleine oder grundlos zu lachen, ist dumm oder verrückt. Lachen beschäftigt Literatur und Philosophie, eben weil historisch so viel Energie darin gesteckt wurde, es zu kontrollieren. Anka Paravulescu, Laughter, Notes on a Passion, 2010.
Schon in der Antike wurde das Lachen immer wieder philosophisch erörtert. Gemäß seiner Philosophie der Mitte und Mäßigkeit, nach der man bei Freude wie bei Schmerz das rechte Maß halten solle, führt Platon durch all seine Schriften einen Kampf gegen das unmäßige, verderbliche Lachen. Man soll sich unmäßigen Lachens und Weinens enthalten. Nach Platons Vorstellung, die älteste erhaltene Lachtheorie darstellt, ist das Lächerliche immer eine Mischung aus Lust- und Unlustgefühlen. Wie oft widersetzt sich Aristoteles' Auffassung vom Lachen derjenigen seines Lehrers Platon? Für Aristoteles ist das Lachen ein zutiefst menschliches Charakteristikum, da, Zitat, nur der Mensch von allen Geschöpfen lachen kann. Das Lachen ebenso wie lächerliche Worte und Handlungen gehören zu den angenehmen Dingen des Lebens und das Lachen kann sich auch gegen den Ernst der Gegner richten. Stefanie Hüttinger.
'79 veröffentlicht Laurent Joubert das Treatise on Laughter. Für Joubert drückt das Lachen nicht einfach bloße Freude aus, sondern es vermischt sich mit Sorge. Lachen drückt die Spannung aus zwischen Freude und Sorge, die wir fühlen, wenn wir vor ambivalenten Situationen stehen. Er erstellt eine Typologie des Gelächters und unterscheidet zwischen dem bescheidenen, kleinen, natürlichen, gesunden Lachen und dem problematischen, illegitimen und ungesunden Lachen. Nicht bescheiden, exzessiv, unverschämt, ein Lachen, das zu lange andauert. Hier wird der Mund als Medium im Gegensatz zum bescheidenen Lachen riesig und unartig aufgerissen. Some men, when they laugh, sound like geese hissing, others like grumbling goslings. Some recall the sigh of woodland pigeons, or doves in their widowhood. Others the hoot owl, one an Indian rooster, another a peacock. Others give out a peep-peep like chicks. For others it is like horse kneeing, or an ass hee-hawing, or a dog that yaps or is choking. Some people call to mind the sound of dry-axled carts, others gravel in a pail, others yet a boiling pot of cabbage, and some have still another resonance, aside from the look on their face and the grimacing, so variedly diverse that nothing parallels it. Laurent Joubert, Treatise on Laughter.
Wenn man sagt, die Anatomie von etwas, dann meint man ja auch so umgangssprachlich, wenn man sich etwas ganz genau anschaut und zerlegt und Zusammenhänge versteht. Unter der Anatomie des Lachens, wenn Sie das jetzt so hören, als Überschrift, was würden Sie denn da alles dazu zählen? Was könnte man sich anschauen unter diesem Schlagwort?
Also Anatomie ist prinzipiell eigentlich der falsche Ausdruck dafür, sozusagen, weil die Anatomie eigentlich das Dissezieren und Aufschneiden involvieren würde, was ja in dem Fall nicht der Fall ist. Da würde es eher um die Lebendbeobachtung gehen. Das heißt, ich würde es eher als Beobachtung, als anatomische Beobachtung sehen oder als Beobachtung am lebenden Objekt, müssen wir ehrlich sagen.
Wolfgang Wenninger ist Professor am Zentrum für Anatomie und Zellbiologie der Medizinischen Universität Wien.
Aber mit Anatomie des Lachen würde ich assoziieren, dass man so überlegt, welche Mechanismen passieren, was ist sozusagen im Hintergrund, was ist die beobachtbare Auswirkung, wie schauen die Abläufe aus und wie sind diese, durch welche Muskeln, durch welche anatomische Strukturen sind diese Abläufe erfolgt. Prinzipiell ist es so, dass diese ganzen Werte oder Zahlen, die man von Muskeln so kennt, sowieso hinterfragenswürdig sind, weil es ja nicht klar ist, wie man Muskeln in Einzelteile quasi zerlegt oder in Gruppen zusammenfasst. Das heißt, welche Zählmechanismen man anwendet, welche Zählformate man anwendet. Also insofern ist es immer zu sagen, da sind so und so viele Muskeln beteiligt, ist schwierig. Was man weiß, ist, dass um die 20 ungefähr Muskeln mimische sind, also mimische Muskulatur, Gesichtsmuskulatur ist. Und dass die natürlich beim Lachen, je nachdem, wie stark die Auswirkungen sind, natürlich alle irgendwie beteiligt sind, in der einen oder anderen Form. Was man aber beim Lachen, wenn man es genau nimmt, in einem Extremfall, also so ein Lachanfalle, radikaler, da sind natürlich so gut wie alle Muskeln des Körpers eigentlich beteiligt, weil sozusagen Bewegung und Aktivität überall dann vorkommt. Also wenn man sie wirklich, also wenn man so schön sagt, so abhaut sozusagen, dann ist man überall angespannt. Also insofern könnte man das von ein paar Muskeln bis hin zu hunderte Muskeln definieren. Wenn man jetzt sagt, wenn Sie jetzt lachen oder lächeln, dann würde man sehen, die Mundwinkel gehen beispielsweise nach oben, dann bedeutet das, dass halt der Musculus zygomaticus major und minor aktiv sind. Das sind so Muskeln, die da vom Jochbogen wegziehen, in den Mundwinkel hinunter und halt den Mundwinkel heben. Oder wenn man sieht, das taucht diese Grube auf, dann ist es halt der Musculus tresorius. Und also es gibt halt da verschiedene Funktionalitäten von Muskeln, die man kennt. Und aus dem schließt man dann rück, welche bei welcher Bewegung aktiv sein muss.
Ist das Lachen Thema in der anatomischen Forschung? Wolfgang Wenninger?
Ich sage jetzt mal in den Randzungen automatisch, weil beim Lachen ganz stark natürlich die Atmung beteiligt ist. Also wenn man nicht lächelt oder nur die Gesichtsmuskulatur einsetzt, sondern wirklich lacht, dann hat das ja damit zu tun, dass man Laute produziert und diese Laute bedingen entsprechend, man sagt, forcierte Ausatmung, das heißt verstärkte Ausatmung, um Töne bilden zu können. Also das, was man beim Husten macht oder das, was man beim Niesen macht oder beim Sprechen macht, das macht man natürlich auch beim Lachen. Und daher die Mechanismen, welche Muskeln an welchen Atembewegungen beteiligt sind, das wird natürlich alles erforscht. Also randzonenmäßig wird das forschungsmäßig abgedeckt und auch die, sag jetzt mal, Wechselwirkungen werden sich überlegt, weil man muss überlegen, was wird das Lachen reduziert, beim Lachen, wenn ich wirklich herzhaft lache, dann bedeutet das, dass ich die Bauchmuskulatur aktiviere, um das Zwerchfell nach oben zu drängen und die Luft aus der Lunge hinauszustoßen. Und mit der Kehlkopfmuskulatur mache ich zu und verhindere sozusagen das Ausstoßen. Und durch kurzzeitiges Aufmachen kommen dann sozusagen kurzzeitig Luftstöße heraus, die über die Stimmlippen dann modifiziert werden und einen Ton ergeben oder irgendeinen Lachton ergeben. Das heißt, ich setze da irrsinnig viele Muskeln ein, die unterschiedliche Auswirkungen haben und sich zu überlegen, wie die Bauchmuskulatur dann zusammenspielt mit dem Zwerchfell, zusammenspielt aber auch mit der Beckenbodenmuskulatur, ist etwas, was man automatisch in der anatomischen, sag ich jetzt mal, Forschung, aber auch natürlich in der anatomischen Lehre macht.
Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion, präsentiert heute ein Sammelsurium aus Lachen und Philosophien und Theorien zum Phänomen Lachen.
Was bedeutet das Lachen? Was steckt hinter dem Lächerlichen? Was haben die Grimasse eines Clowns, ein Wortspiel, eine Verwechslung in einem Schwank, eine geistvolle Lustspielszene miteinander gemein?
David Rennert liest aus Henri Bergsons Das Lachen. Das Buch des Philosophen im Original Le Rire ist im Jahr 1900 erschienen.
Es gibt keine Komik außerhalb dessen, was wahrhaft menschlich ist. Eine Landschaft mag schön, lieblich, großartig, langweilig oder hässlich sein, komisch ist sie nie. Man lacht über ein Tier, aber nur, weil man einen menschlichen Zug oder einen menschlichen Ausdruck in ihm entdeckt hat. Man lacht über einen Hut, doch das, worüber man spottet, ist nicht das Stück Filz oder Stroh, es ist vielmehr die Form, die ihm die Menschen gegeben haben. Es ist der menschliche Einfall, dem der Hut seine Form verdankt. Offenbar braucht das Lachen ein Echo. Hören Sie genau hin. Es ist kein artikulierter, scharfer, abgegrenzter Ton. Es ist vielmehr etwas, das immer weiter um sich greift. Etwas, das mit einem Ausbruch beginnt und sich rollend fortsetzt, wie der Donner im Gebirge. Dieser Intellekt muss nun aber mit anderen Intellekten in Verbindung bleiben. Wir würden die Komik nicht genießen, wenn wir uns allein fühlten.
Stephanie Hüttinger in Die Kunst des Lachens, das Lachen der Kunst, ein Stottern des Körpers. Besonders in der Zeit der Aufklärung bis zur Zeit der Klassik häufen sich die Theorien über das Komische. Gotthold Ephraim Lessing begründet 1767 die von späteren Komikforschern sogenannte Kontrasttheorie, dass das Lachen aufgrund eines Kontrastes erfolge. Zitat aus seiner Hamburgischen Dramaturgie: Jede Ungereimtheit, jeder Kontrast von Mangel und Realität ist lächerlich. Im Sinne der Kontrasttheorie betont auch Johann Wolfgang von Goethe 1809 bei seiner Theorie des Lächerlichen: Durch nichts bezeichnen die Menschen mehr ihren Charakter als durch das, was sie lächerlich finden. Das Lächerliche entspringt aus einem sittlichen Kontrast, der auf eine unschädliche Weise für die Sinne in Verbindung gebracht wird. Durch die Arbeit des Naturforschers Charles Darwin von 1872 erhielten die Lachtheorien eine völlig neue biologisch-anthropologische Perspektive. Als Verhaltensforscher sucht Darwin die Analogien von tierischem und menschlichem Verhalten und kontrastiert ein lauthaftes oder lautloses Lachen bei Affen als Ausdruck von Freude und Spaß. Der Mund wird nach hinten gezogen, die Augenlider runzeln sich, die Muskeln und das Auge kontrahieren, die Affen lachen. Diese Behauptung widerspricht allen bisherigen philosophischen Doktrinen, nach denen das Lachen als menschlichstes Charakteristikum nur dem Menschen eigen sei. Die Literaturwissenschaftlerin Laura Fuchs-Eisner beschäftigt sich in ihrer Dissertation mit der Satire.
Ja, da gibt es jetzt irgendwie 100 verschiedene Definitionen. Runterbrechen kann man es wahrscheinlich auf eine Art und Weise, über etwas zu sprechen, die kritisch ist, die komisch ist und die ein Angriff auf etwas ist. Näher oder präziser geht es eigentlich nicht. Und also das sind für mich so die drei Pole, die ich als Ausgangspunkt genommen habe, um darüber nachzudenken, ob das jetzt Satire ist oder nicht. Was mir geholfen hat beim Nachdenken über Satire, ist vielleicht auch so das Bild von Satire als Potpourri. Wenn wir uns den Begriff Satire anschauen, hat er lange geglaubt, dass das vom griechischen Satyros kommt. Damit ist auch oft entschuldigt worden, dass Satire gerade zum Beispiel im Barocken so furchtbar grauslich war, so übergriffig war, weil man gesagt hat, naja, das hängt ja am Satyrspiel. Mittlerweile glaubt man aber, dass die Satire eigentlich auf das lateinische Satura zurückkommt und auch auf die Satura Lanx. Und das wäre dann eine Opferschüssel gefüllt mit ganz vielen verschiedenen Dingen. Und insofern hilft mir als Gedankenbild das Potpourri, und damit kann ich mir auch irgendwie erklären, warum es so schwierig ist, die Satire eindeutig zu definieren, weil sie ist halt ein Potpourri. Sie enthält ganz viele verschiedene Dinge. Und da kann das Lachen dazu gehören, muss es aber nicht, weil irgendwie schon eine Satire, zum Beispiel von Juvenal, wenn wir an die römischen Klassiker denken, keine scherzhafte war. Das war eine bittere, eine anklagende, eine sehr kritische, aber keine, die ein Lachen hervorruft, zwangsläufig. Vielleicht noch ein schmerzhaftes Lächeln, wenn man so will. Man hat auf jeden Fall quasi aus literaturwissenschaftlicher Sicht einerseits die Perioden, wo man sagt, na, da ist es klar kodifiziert, da gibt es ein Genre, da weiß man, die Satire hat das und das Versmaß, hat so und so viele Zeilen, muss so und so ausschauen. Das wäre eben wieder die römische Verssatire. Abgesehen davon wird es schwierig, das an Formdingen festzumachen, und dann kann man sich gesellschaftlich fragen. Da ist es wieder interessant, dass die Satire, wenn man jetzt im 20. Jahrhundert vielleicht einmal bleibt, besonders stark eigentlich auch wieder in so Krisenzeiten auftritt, beziehungsweise da besonders sichtbar wird, wenn wir es mit rigiden Gesellschaftssystemen zu tun haben, beziehungsweise ist sie besonders stark untersucht für diese Perioden. Also man findet besonders viele oder besonders viel Arbeit zu Satire in der DDR, zu Satire in der NS-Zeit, in diesen Zeiten. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass Satire von vielen so eine Art Ventilfunktion zugesprochen wird, was eigentlich im Widerspruch zu jeder Theorie steht, die sagt, naja, das hat so viel kritisches, subversives Potenzial. Weil Satire in dem Kontext ist ja eigentlich eine Systemerhalterin, weil sie eben quasi Dampf ablässt, aber eigentlich ihr kein revolutionäres Potenzial inne liegt. Das ist der große Kritikpunkt, den man ja auch im Zusammenhang mit Satire in der DDR immer liest. Man sagt, ja, natürlich, es hat sie gegeben, aber es durfte sie geben. Und dieser Umstand alleine sagt eigentlich schon etwas über ihr politisches Potenzial oder eben ihr nicht vorhandenes politisches Potenzial aus. Es ist trotzdem spannend, sich das aus jetziger Perspektive anzusehen, weil es natürlich in fast all diesen Romanen, aber auch Filmen und Comics, die ich mir anschaue, im Endeffekt viel um Migrationsfragen geht und um Fragen, die die Migrationsgesellschaft und Integration und Zusammenleben von Kulturen und Religionen und so weiter anbelangt geht. Das ist eigentlich ein Faden, der sich, ja, ein thematischer roter Faden, der sich durch all diese Werke zieht. Und es ist auch spannend zu sehen, wie hier Romane, die 2003 geschrieben wurden, eben zum Beispiel A La Superstar von YB, wie die Themen aufgreifen, die dann in Frankreich ab 2014, 15 mit dem verstärkten Terrorfällen, die eben ab diesem Zeitpunkt dann wieder total aktuell geworden sind. Und dann liest man diesen satirischen Roman aus dem Jahr 2003 und denkt sich, der greift eigentlich total vor, und man findet genau die Themen, die jetzt die Schlagzeilen dominieren.
Die Literaturwissenschaftlerin Laura Fuchs-Eisner musste sie während ihrer Forschung über Satire auch manchmal lachen?
Ganz ehrlich, laut herausgelacht habe ich nicht. Das ist eher so ein Schmunzeln, das diese Texte hervorrufen. Eher so ein bitteres Schmunzeln. Aber das ist für mich auch das Lächeln, das diese Tiere am ehesten hervorruft. I met this chick at a kung fu flick and she really was exciting. She had a real dog face, asked me to her place. I said, screaming, that's inviting. When we got there, she said, sit anywhere. So I sat down on a couch. She said, close your eyes, I got a big surprise. The next thing I knew, she started sticking them pins in me. I said, man, that alarmed me. Now it ain't that I'm old-fashioned and I won't go for something new. But baby, please, I ain't no cheese. How you like them pins and you? Oh, voodoo.
Mit Voodoo. Super Science Me, heute zum Thema Lachen. Stephanie Hüttinger in Die Kunst des Lachens. 1905 erscheint von Sigmund Freud eine Arbeit über den Witz, die als bahnbrechend für eine psychologische und psychoanalytische Betrachtung der Komik gilt, da er die Analogien der psychischen Mechanismen von Witz und Traum aufzeigt. Vor allem durch die Technik der Verdichtung und Verkürzung kann der Witz nach Freud ähnlich wie beim Traum einen vorbewussten Gedanken der unbewussten Bearbeitung überlassen, der so unzensiert ins Bewusstsein gelangen kann. Gegen etwa moralische oder psychische Hemmung gelingt dem Mensch durch den Witz auf diese Art eine Triebbefriedigung. Die Lust am Witz erklärt sich nach Freud durch die Ersparnis an psychischem Hemmungsaufwand. Das Lachen ermöglicht dem Menschen als Abfuhr der ersparten psychischen Energien eine Erleichterung. In 1988 fügt Helga Kotthoff eine grundlegende und bisher völlig vernachlässigte Perspektive hinzu, die feministische Sicht auf ein weibliches Lachen. Lachen stellt sich hier als ein Mittel der sozialen Macht dar, das von Männern anders als von Frauen benutzt wird. Männer erzählen nicht nur mehr Witze, die oft genug auf Kosten der Frauen gehen, sondern über Witze von Männern wird auch grundsätzlich mehr gelacht, von Männern wie von Frauen. Zudem ist es noch immer für eine Frau unschicklich, zu laut und auffällig zu lachen, wenn sie auch immer ein zustimmendes Lächeln parat haben muss. Grundsätzlich wird Frauen kein Humor zugestanden, da sich in den meisten Anthologien des Humors keine oder kaum weibliche Autoren finden. dieser Stelle Danke an den Musiker und Super Science Me Freund Ross Lipton, der uns diese schöne Soundummantelung geschenkt hat. Das Ende dieser Super Science Me Ausgabe über das Lachen ist einem ganz besonders wichtigen Lachen der Kulturgeschichte gewidmet, dem befreienden und lustvollen Lachen der Medusa.
Le continent noir n'est ni noir ni inexplorable.
Der schwarze Kontinent ist weder schwarz noch unerforschlich. Er ist nur deshalb noch nicht erforscht, weil man uns glauben gemacht hat, dass er zu schwarz ist, um erforscht zu werden. Und weil man uns glauben machen will, dass das, was uns interessiert, der weiße Kontinent ist, mit seinem Mangel Denkmälern. Und wir haben geglaubt. Man hat uns zwischen zwei erschreckenden Mythen zum Erstarren gebracht, zwischen Medusa und dem Abgrund. Das wäre Grund genug, die Hälfte der Menschheit in Gelächter ausbrechen zu lassen, wenn es nicht unverändert so weiterginge. 1975 im französischen Original erschienen, zählt das Lachen der Medusa von Hélène Cixous zu einem der Schlüsseltexte der feministischen Theorie. Die Schriftstellerin, Philosophin und Universitätsprofessorin ruft in Le Rire de la Méduse die Frauen dazu auf, sich Raum zu nehmen, den patriarchalen Diskurs mit einem weiblichen Schreiben zu unterlaufen, die weibliche Lust, das weibliche Lachen und die weibliche Schrift nicht mehr verstummen zu lassen. Rire, ich rire. Esther Hutfless und Elisabeth Schäfer haben gemeinsam mit Gertrude Postel die deutsche Erstausgabe von Cixous Lachen der Medusa herausgegeben, erschienen 2013 im Passagenverlag. Die beiden Philosophinnen haben sich intensiv mit dem Schreiben von Cixous auseinandergesetzt. Esther Hutfless zum Lachen im Lachen der Medusa.
Ich habe immer wirklich die Frage des Lachens als schwierigste Frage gefunden, weil ich tatsächlich finde, dass man so nicht an irgendetwas festmachen kann und ich das auch nicht möchte. Ich glaube, dass einerseits man das Lachen schon dahingehend vielleicht lesen kann, wenn man es möchte, dass es ein Lachen ist, das ein freudiges Lachen ist, das auch aus den, oder das diesen Opferdiskurs auch des Weiblichen durchbricht, das auch nicht auch das Angstvolle oder vielleicht auch diese, das Verbitterte, das ja bei vielen Frauen schon auch zu spüren ist, aufgrund Erfahrungen, die sie gemacht haben und ganz nachvollziehbar ist, dass es auch durchbricht und sich auch woanders hinschickt. Also ich sehe es schon auch als befreiendes Lachen und als lustvolles Lachen und als ein Lachen, das ein Genießen ist und ich würde es eher in dem Kontext verorten.
Tant pis pour eux s'ils s'effondrent à découvrir que les femmes ne sont pas des hommes ou que la mère n'en a pas.
Ihr Pech, wenn sie es nicht ertragen, zu entdecken, dass Frauen keine Männer sind oder dass die Mutter keinen hat. Aber kommt ihnen diese Angst nicht gelegen? Wäre das Schlimmste nicht, ist denn in Wirklichkeit das Schlimmste nicht, dass die Frau nicht kastriert ist? Dass es reicht, dass sie den Sirenen kein Gehör mehr schenkt, denn die Sirenen waren Männer, damit die Geschichte ihre Richtung und ihren Sinn ändert? Es reicht, Medusa ins Gesicht zu schauen, um sie zu sehen. Und sie ist nicht tödlich. Sie ist schön und sie lacht.
Elle est belle et elle rit.
Mir fällt gerade auf, dass wir eigentlich in dem Buch, wir uns da stark auf das Lachen konzentriert haben und dass sich dann in unserem neuen kleinen Büchlein ja eigentlich Tränen eingeschlichen haben.
Das kleine Büchlein, das Elisabeth Schäfer hier anspricht, ist Gespräch mit dem Esel, blind schreiben von Hélène Cixous, dessen deutsche Fassung, herausgegeben von Esther Hutfless und Elisabeth Schäfer, soeben im Zaglossus Verlag erschienen ist. Im Schriftbild dieser wunderschönen Ausgabe finden sich einige unzuordnbare Zeichen. Tränen.
Beides, also sowohl das Weinen als auch das Lachen, ist ja was bei Cixous und bei Derrida auch sehr wichtig wird. Für mich war immer das Interessante am Lachen, dass es eine stimmliche, körperliche und auch gesellschaftlich irgendwie kodierte Äußerungsart ist, die aber nicht Wort ist oder entweder nicht mehr oder noch nicht, also oder jedenfalls irgendwie anders. Also wir verständigen uns natürlich die ganze Zeit auch über Lachen, indem ich auslache oder mitlache oder indem ich anlache und so weiter. Also ich glaube, wir haben jetzt quasi auch fast wie eine Art, schon eben eine Art Code, und trotzdem ist es halt nicht, es ist eine andere Artikulation sozusagen, vielleicht ist es auch gar nicht Artikulation im Sinne von zusammenziehen, sondern das Lachen schüttelt ja auch den Körper, also das bringt ja genau auch dieses Unkontrollierbare. Also ich glaube, das wissen wir ja irgendwie alle, dass wenn man mal so richtig ins Lachen kommt und man kann das dann auch nicht mehr oder schwer bremsen.
Ja, man beginnt auch zu weinen und man weiß gar nicht eigentlich, was ist das? Also es gibt eigentlich manchmal gar kein Gefühl dazu.
Ja.
Die Philosophinnen Elisabeth Schäfer und Esther Hutfless über das Lachen.
Für mich war das auch immer das Wichtige am Lachen. Eigentlich das Lachen auch aus seinem... Das Unbewusste vielleicht am Lachen. Man kann das ja nicht, das Lachen, man kann ja auch, das ist ja auch so interessant, man kann ja auch nicht vom Lachen eine Erfahrung haben, indem man über das Lachen nachdenkt, sondern die Erfahrung des Lachens mache ich, wenn ich lache. Ne? Also ich muss das aufführen, das Lachen. Und dann mache ich eben die Erfahrung des Lachens. Und ich glaube, dass mich das so interessiert hat, dass es dieses Unkontrollierbare, aber auch das Ansteckende des Lachens. Und ich glaube, das ist auch das, was für mich dann ganz viel mit diesem Schreibtisch und mit auch der Art der Textgestaltung zu tun hat. Auch der Text, finde ich, wenn man ihn laut liest, das Lachen der Medusa hat was Rhythmisches. Und das Lachen ist auch rhythmisch. Also es ist ja wie Musik in gewisser Weise. Also so eine Art Musik, die Körper machen. So, das hat mich am Lachen interessiert. Mhm. Und das auch, wenn jemand lacht, im Theater oder so, lange Zeit sozusagen, es wird irgendwas gemacht, dann gibt es eine gewisse Unsicherheit. Dürfen wir jetzt lachen? Dann lacht jemand und dann gibt es auch oft sowas, jetzt lachen. Also, und das Ansteckende, dass das dann auch eine Gemeinschaft bildet, eigentlich. Ohne, dass wir sagen, was für eine.
Ja.
Das ist was, finde ich, hat also eine affektive Stärke, eigentlich. Und das Weinen hat auch so etwas. Wenn man jemanden sieht, der oder die weint, dann gibt es auch sowas, dass man sich sehr plötzlich verbunden, also es gibt plötzlich so eine Verbindung.
Ja.
Seltsamerweise über was Materielles oder was Rhythmisches. Und nicht, ich muss nicht unbedingt immer wissen, wenn ich jemanden anschaue und plötzlich sehe ich, die Person hat Tränen in den Augen. Ich weiß vielleicht gar nichts. Also im Sinne von, da ist das konkret passiert und ich kann mir vorstellen, warum das so schlimm ist oder wie auch immer. Aber es gibt den Schimmer der Tränen und es gibt diese Materialität, diese Performance der Materialität, und das macht etwas. Mhm. Und ich finde, das ist beim Lachen und beim Weinen sehr stark.
Die Sprache ist nicht fertig. Wir alle können vorübergehend Weltenschöpfer sein und Neugeborene ins Leben rufen. Die Sprache unterzieht sich gerne solchen genetischen Wundern. Ich liebe, was wächst, croix. Alles, was glaubt, croix, wächst, croix, bis es reift und stirbt. Aber sterben ist nicht, was man glaubt, croix. Ich liebe das Wort wachsen, croître, Mutter und Tochter. Ich liebe die Tochterwörter, die ihre Mutter tragen. Ich liebe die alten Frauen, die generieren, die Leben geben. Die Sprache ist eine Alte, die zur Welt bringt. Ein neugeborenes Wort bewegt uns. Ein Wort aus der Liebe zweier Wörter geboren ist kein Konzept. Pfeilige, Internité, es ist einfach ein poetisches Individuum. Vorbilder? Kein Vorbild. Da, wo ich hingehe, gibt es keine. Die wilde Erde ist noch in Erfindung. Aus Hélène Cixous Gespräch mit dem Esel, übersetzt von Claudia Simmer, die bereits die Medusa ins Deutsche übertrug, und von Esther Hutfless und Elisabeth Schäfer im Zaglossus Verlag herausgegeben. Esther Hutfless erzählt mehr über die Tränen, die im Schriftbild des Buches fließen.
Ja, und eben das Interessante finde ich, dass es ineinander übergeht. Wie wir das Buch gemacht haben, das kleine Buch, hatten wir die Idee, dass wir irgendetwas aber auch finden möchten, weil es in dem Text auch um die Aufbrechung und die Dekonstruktion des Genres, des Genders, verschiedener Kategorien geht, um das irgendwie zu markieren oder um das noch ein bisschen stärker zu machen. Und wir haben dann mit verschiedenen Figuren experimentiert und Hélène Cixous hatte dann die Idee dieser Tränen. Und zuerst war ich ganz skeptisch und dann hat sie gesagt, remember, these are the tears of Esther.
Ja.
Und ich habe, wie wir diese Präsentation gemacht haben,
der Medusa im Tanzquartier,
und davor und danach war das so aufregend, wie machen wir das dort und das Buch ist heraus und Hélène kommt jetzt zu uns. Und es ist alles so gut gegangen und wie sie dann gefahren ist und wir uns verabschiedet haben, habe ich geweint, weil ich erleichtert war und freudig und es irgendwie so großartig war. Und sie hat sich daran erinnert. Dann habe ich das total gut verstanden, was sie damit meint und warum sie die Idee hatte, in dem kleinen Buch, wo es genau um die Dekonstruktion ganz verschiedener Kategorien, Binaritäten geht, die Grenzen zwischen Mensch-Tier, zwischen Mann-Frau, zwischen verschiedenen literarischen Genres, also zwischen allen Gattungen, also wie sie da auf die Figur der Träne gekommen ist, weil man nicht weiß, was es ist.
Auf dieser Insel behandeln sie das Altern mit Hypnose und behexen deine Falten. Hinterher sind sie nicht mehr, nach dem Schreck sind sie weg. Deine Feinde ein, die Freunde werden davon halber. In einem Tag hast du hier deinen Führerschein. Der Handel blüht auch wie bescheuert, überall Verträge. Wenn's nicht mehr liefe, wüsste einer, woran das dann läge. Es gibt für alles einen Fachmann hier, für jeden Mensch und jedes Tier. Unter dieser Sonne, die es singt, wenn alle Kinder schlafen. Tanz Carola heute nicht so toll. Ihr Tag war nicht so gut gelaufen. Sie träumte schon seit 12 vom Saufen, war dann erst um 5 Uhr voll. An anderen Tagen könnte ich schwören, will jeder hier zu ihr gehören. Sie ist bei Gott die Königin des Vorstadtnachmittags. In all der anderen Leute Träume schleicht sich das, was sie hat. Nur fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Das wär der schönste Tag in seinem Leben. Seit er sich kennt, kann er sich nicht bewegen. Keine Augen, kein Mund, keine Ohren, kein Grund, irgendwas zu riechen. Schüttelt sehr, mal schüttelt's mehr, mal weniger. Dann wünscht er sich so sehr, er könnte kriechen. Er kröche, wenn er könnte, aufs Schafott. Er kröche endlich näher noch zu Gott. Nur fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird auch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach ich bloß, wenn wieder keiner lacht? Wird doch bald kein Arsch mehr an mich denken. Und ich war nur ein Witz für eine Nacht. Also fürchtet sich der Witz vor der Pointe. Was mach
Sterne, Inseln. Das war Super Science Me, Wissenschaft und Fiktion auf Radio Orange 94.0 zum Thema Lachen. Diese Sendung kann wie immer nachgehört werden unter einem Link, der auf der Webseite der Sendereihe auf o94.at zu finden ist. Dort sind auch die bibliografischen Details der zitierten Bücher vermerkt. Elisabeth Schäfer und Esther Hutfless werden uns gemeinsam mit der Medusa ins neue Jahr begleiten. Die Jänner-Ausgabe von Super Science Me wird tentakulär. Quallen und Oktopusse sind nicht nur in zoologischer Perspektive hochinteressante Tiere, die Science-Fiction-Literatur ist geradezu vernarrt in Kraken und Jellyfish. Und auch in der zeitgenössischen Philosophie schaut man sich einiges von den wandelbaren und wunderschönen Zeitgenössinnen ab. Super Science Me begibt sich auf die Spuren des Tentacular Thinking, wie es Donna Haraway nennt, und widmet den Tentakulären und ihren Öko- und Theoriemilieus eine Doppelfolge. Am 9. Jänner geht's los, und zwar über Quallen. Wir erfahren mehr über die Siksusche Medusa und gehen Quallen in Schönbrunn besuchen.
For others, it is...
okay, nochmal.
Fürs Zuhören bedanken sich
Julia Grillmeier
und Luis Horvath.
Guten Rutsch und bis bald bei...
Super Science Me.